Der unerklärliche Podcast
mit Mrs. Fröhlich
und Mr. Fröhlich.
Willkommen, liebe Damen und Herren, zum unerklärlichen Podcast von Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo.
Willkommen.
Ja, nur das herzlich willkommen haben wir ja schon gehabt, eben gerade.
Mal was anderes,
ein kleiner Special Guest.
Wirklich Special Guest. So, wir haben heute ein neues Thema für euch, mit dem ihr euch dann auch gut beschäftigen könnt, wenn ihr wollt.
Genau, weil hier bei uns im Podcast ist es ja so, wir finden ein Thema oder wir suchen uns etwas aus, sprechen darüber, kratzen so ein bisschen an der Oberfläche und wenn du dich dann angesprochen fühlst zu sagen, oh, da möchte ich mehr darüber erfahren, dann kannst du dies gerne tun und selbst recherchieren.
Genau, dies ist kein wissenschaftsfundierter Bericht, den wir hier abliefern. Wie gesagt, wir belesen uns ein bisschen, aber wir setzen uns jetzt nicht hier hin und sind Professoren.
So wie es auch in einem Kommentar mal hieß, der immer noch mein bester Kommentar ist, es ist die Philosophie der dritten Art.
Ja, das ist unerklärlich.
Genau. Und ich wollte noch gleich zu Anfang an sagen, ihr schickt uns ja echt fleißig Themenvorschläge. Das überschlägt sich ja teilweise an manchen Tagen. Das ist übrigens auch ein Themenvorschlag von einem unserer HörerInnen.
Ja.
Und zwar die Tsunami-Geister.
Genau, es wird gruselig, mystisch. Nee, mystisch
das
nicht.
Wie eine Hexe, ja?
Ja, gruselig wird es einfach. Oder halt auch unerklärlich, weil es Dinge oder Geschichten sind. Ein paar Beispiele nennen wir, die entweder wirklich passiert sind oder hat da die Psyche den Menschen einen Streich gespielt. Wir gehen mal ins Übernatürliche.
Heute wird es ein bisschen Mystery.
Und zwar sprechen wir über Tsunami-Geister, wie Mr. Fröhlich schon sagte, aber speziell geht es um den Tsunami vom 11.03.2011 in Japan, was da infolge der Tage passiert ist, nachdem diese riesige Welle kam und was da so abging in der Gegend. Was Einwohner, Menschen berichtet haben, die das überlebt haben und aber viele Angehörige oder liebe Menschen verloren haben. War das alles Einbildung, was die berichtet haben, oder kann sowas wirklich passieren? Gibt es Begegnungen der dritten Art? Nein, wo man sich denkt, der stand da jetzt wirklich.
Paranormalen?
Paranormale
Activity.
Activity, genau. So, und zwar ist es ja so, diese Tsunami-Welle kam und, also man muss sich das einfach angucken, Videos davon angucken, aber ich denke mal, jeder
ganz
wird
schlimm.
Sowas schon mal irgendwie gesehen haben. Also da kommen Wassermengen auf das Land zu, die eigentlich ungreifbar sind. Die nehmen ja alles mit ein.
Richtig schlimm.
Und zwar ist es so, dass so um die 15.000 Menschen nach dieser Katastrophe oder durch diese Katastrophe gestorben sind. Und auch noch bis heute werden über 2.500 Menschen vermisst. Also nur noch mal so eine Größenordnung zu nennen, wie schlimm das war. Auch wird bis heute noch daran gearbeitet, gewisse Dinge in diesem Gebiet wieder aufzubauen. Also es ist noch nicht alles wieder so hergestellt, wie es einmal war. Es gab dann einen Journalisten, einen japanischen Journalisten, der so circa 3 Monate danach in dieses Gebiet gereist ist und sich mit den Einwohnern oder mit den Menschen, die dort leben, befasst hat, die interviewt hat, mit denen gesprochen hat und sich deren Geschichten erzählt hat. Und daraus sind halt viele merkwürdige Dinge hervorgekommen, wo er sich gefragt hat, das kann doch wie? Also erstmal kann das doch nicht sein und dann hat er das aber weiter hinterfragt und das Merkwürdige war halt, dass nicht nur vereinzelt oder nicht nur einer diese Geschichten in der Art und Weise erzählt haben, sondern es tatsächlich so ist, dass das gehäuft vorkam, dass die Menschen ähnliche Sachen berichtet haben über die Zeit direkt nach der Tsunami-Welle.
Genau.
Und es geht halt im Großen und Ganzen darum, dass die lebenden Menschen, die ihre Verwandten gesucht haben oder irgendwie noch verschüttet waren, tote Verwandte gesehen haben, also wo sich später herausgestellt hat, dass die tot sind, die ja anscheinend ihnen erschienen sind oder auch nicht. Und ja, einfach merkwürdige Begegnungen haben stattgefunden. Aber nicht nur zwischen Verwandten, sondern auch von Soldaten oder Menschen, die da beim Aufbau oder vom nicht beim Aufbau, sondern vom Trümmer weg Karren geholfen haben, irgendwelche Menschen gesehen haben. Und da wollen wir euch jetzt ein paar Beispiele einfach vorstellen.
Kommt es, erzählst du das auch mit den Buddhisten?
Ja, ich glaube, das ist in meinen Notizen mit drin. Muss ich mal umblättern. Mal gucken, was da kommt noch.
Darf ich da etwas aus auf meinem privaten Leben erzählen? Was so,
oh Gott.
Weil du ja am Anfang die Frage gestellt hast, in den Raum, ob das jetzt Einbildung war oder ob das wirklich passiert ist oder etc. pp., ob der Verstand irgendwie dem Augen einen Streich gespielt hat oder, ne?
Mhm.
Ich hatte mal als Kind, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch, mal so richtig schlimmes Fieber. Aber so richtig schlimm. Ich hatte, keine Ahnung, 40 Grad Fieber oder so. Es war wirklich dramatisch schlimm. Und da frag mich nicht, warum ich mich daran immer noch erinnern kann. Ne? Ich war da, keine Ahnung, 8 Jahre alt oder 10 oder so oder 7, also klein. Und da saß ich in meinem Zimmer und habe gewartet, bis meine Mutter fertig war, damit wir zum Arzt fahren können. Und ich saß in meinem Zimmer und habe halt voll hypnotisiert aus dem Fenster gestarrt. Und daraufhin hatte meine Mutter mich gefragt, was ich denn da, also wo ich denn hingucke, wo ich denn starre, weil aus meinem Kinderzimmer raus konnte ich über die Straße gucken und da war dann halt auch ein Wohnhaus, weißt du? Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, na, ich gucke mir die ganzen Vögel an. Und da meint sie, welche Vögel? Und ich sage, das ganze Dach ist voller Vögel. Ich habe noch nie so viele Vögel gesehen. Und da waren Hunderte. Also es war einfach, du musst dir vorstellen, dass die, oh Gott, wie heißt das nochmal? Womit wird denn ein Dach gemacht?
Dachziegeln?
Ja. Die Dachziegeln, musst du dir vorstellen, waren alle komplett einfach Vögel. Es war einfach alles voll, es war alles bedeckt mit Vögeln. Und dann meinte meine Mutter, was denn für, da war nicht ein Vogel auf dem Dach. Nicht einer.
Ja, das war wahrscheinlich Fieberwahn.
Naja, deswegen sage ich ja, es ist schon crazy, was so passieren kann. Das Gehirn,
ja, natürlich. Also, ich glaube,
dass ich mir da füge, also hätte ich irgendwas Cooleres? Also, das ist so, es ist so einfach.
Ja, wer
Boah,
weiß.
Der hat Vögel gesehen auf dem Dach. Das ist jetzt nicht so, wäre viel cooler gewesen, wenn ich irgendwie, weiß nicht, Haie auf dem Dach gesehen hätte.
Ach so, meinst du?
Ja, das ist so langweilig gewesen.
Nee, das wäre eher was für wenn man irgendwelche Substanzen zu sich nimmt und richtige Halluzinationen bekommt.
Ich war ein Kind, ja.
Naja, du hattest aber Fieber. Vielleicht ist es so, dass man im Fieberwahn, was natürlich vom Körper erzeugt wird, nicht irgendwie sich außergewöhnliche Sachen vorstellen kann, sondern irgendwie ein bisschen die Realität mit in den Fieberwahn einbringt.
Der greift auf etwas, was du schon mal gesehen hast.
Wahrscheinlich.
Oh, siehst du, das ist ein ganz guter Punkt für gleich.
Naja, auf jeden Fall starten wir mal mit einem unserer Beispiele. Und zwar war es so, dass ja in diesem Trümmergebiet natürlich so normales Leben, ja, also muss ich gar nicht sagen, natürlich nicht stattfand und so. Und Taxifahrer, die da in der Umgebung halt gefahren sind, die natürlich am Rand dieses Katastrophengebietes auch gefahren sind, haben halt, dieser Journalist hat diese Taxifahrer halt interviewt. Und nicht nur einer, sondern gleich mehrere haben merkwürdige Begegnungen mit Fahrgästen geschildert. Und ja, sozusagen viele das Gleiche erzählt. Und zwar sprechen wir jetzt natürlich, Thema ist Tsunami-Geister, also Geister in Taxis. Fahrgäste, die anscheinend Geister sind.
So. Zum Glück bin ich kein Taxifahrer.
Da kam halt ein Mann zu einem Taxifahrer und sagte, er muss da und dahin und das war eine ziemlich lange Strecke und die sind gefahren und gefahren und ja, manchmal ist es ja so, dass man sich mit dem Taxifahrer auch unterhält, aber dieser Mann hat halt kein Wort gesprochen, auch wenn der Taxifahrer ihn angesprochen hat direkt und ihn etwas Direktes gefragt hat, hat er nicht geantwortet. Und auch wo sie dann angekommen sind, wollte dieser Mann nicht aussteigen und der Taxifahrer wundert sich, was ist denn jetzt hier los, wir müssen hier abrechnen und du musst raus, wir sind am Ziel angekommen. Dann ist der Taxifahrer ausgestiegen, ums Auto rumgelaufen, hat dem Mann diese Tür aufgemacht, wo er dann ins Taxi reingeguckt hat, war dieser Mann verschwunden.
Ohne dass die Türen aufgegangen sind.
Ohne dass er irgendwie gemerkt hat während der Fahrt, dass er sich aus dem Taxi rausgeworfen hat und abgeseilt hat, wie in so einem Actionfilm. Nein. Also dieser Mann war verschwunden am Ende dieser langen Fahrt. Und das ist die erste Geschichte, die diesem Journalisten berichtet wurde von einem Taxifahrer. Und das ist halt nicht der einzige Vorfall, der berichtet wurde, sondern es gab gleich mehrere andere Kollegen dieses Taxifahrers, haben halt ähnliche Dinge erlebt. Was man ja vielleicht sich überlegen könnte, warum sollten diese Menschen, also um es halt jetzt wirklich unerklärlich zu machen, und ich finde, an manchen vielen unerklärlichen Dingen muss ja irgendwo ein bisschen einen Funken Wahrheit oder Realität doch irgendwie herrschen, weil warum sollten Menschen sich jetzt in dieser speziellen Situation nach so einer Katastrophe sich Geschichten überlegen, die fernab der Realität sind? Also was bringt es diesen Menschen in dieser traumatischen Lage, sich auch noch ausgedachte Geschichten zu erzählen?
Wenn ich mal den ganz bösen Menschen dann kurz wiedergeben darf. Publicity. Aufmerksamkeit, Journalisten, Tourismus, dass die Leute sagen, oh, das ist ein verfluchte Stadt, ein Ort, da muss ich Urlaub machen, ich nehme mir meinen Rucksack. Es gibt ja so eine Menschen, die dann einfach sagen, oh geil, da will ich hin und pilgern dann dahin. Das ist jetzt der böse Mensch, das ist jetzt nicht das, was ich denke.
Aber ist die Tsunami-Katastrophe nicht schon Publicity genug, um vielleicht irgendwann dann mal zu sagen, oh, da möchte ich hin, ich will sehen, wie das da aussieht, wo der Tsunami war. So schlimm da, das.
Sagen wir es mal so. Also ich würde eher einen Ort besuchen, wo es spukt, als einen Ort zu besuchen, wo irgendeine krasse eine Umweltkatastrophe stattgefunden hat.
Du würdest lieber an einen Ort fahren, wo es spukt.
Ja.
Wie gruselig.
Ja, na, stell dir mal vor, also ich würde eher in ein Hotel gehen, wo es spukt sein. Also das würde ich eher machen, als zu sagen, hey, wollen wir in ein Tsunami-Gebiet gehen? Versteht? Oder, ey, hier ist übrigens ein Vulkan, der bricht immer alle 3 Jahre aus, wollen wir da mal Urlaub machen? Verstehst du, was ich meine? Da würde ich eher in ein Spukhaus gehen.
Was?
Auch
nein.
Wenn ich da drauf gehen würde.
Also ich finde beides.
Schon beim Gedanken.
Ich würde schon zu beidem nicht gehen. Aber ich würde, nee, also spuken finde ich echt gruselig, ist ja klar. Aber Und in ein Hotel zu gehen, wo es spukt oder so. Oder so ein Hotel, wo, weiß ich nicht, komische, mysteriöse Morde stattgefunden haben oder so. Never ever würde ich da hingehen. Oh mein Gott, nein.
Also von dem Standpunkt, den du gerade gesagt hast mit, ich würde beides nicht machen, das ist logisch. Also
aber
das,
wenn du dich jetzt entscheiden müsstest.
Wir reden hier vom Entscheiden. Spukhaus oder einen Ort, der Tsunami belastet ist.
Ja, das ist halt beides schlimm. Ich finde halt schlimm, in irgendwelche Katastrophengebiete zu reisen, weil ich mich nicht deren Leid, sagt man, ergötzen möchte oder irgendwie sowas. Also diese Sensationslust, das finde ich halt schlimm, wenn andere Menschen immens leiden und ich mir das angucke, was, naja, und, aber Geist, nee, ich würde mir nur in die Hose pipien.
Und von dem Standpunkt, weil du gesagt hast, was die Leute davon hätten, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, weil ich ja gesagt habe, der böse Mensch würde das so und so vielleicht handhaben. Ich glaube jedoch nicht, dass das, Japaner machen würden. Einfach aus dem Grund, wegen Buddhismus, Glauben, Nächstenliebe, Menschen. Die sind ja von ihrer Kultur und ihrer Art und Weise, mit Menschen umzugehen, anders drauf als jetzt Europäer zum Beispiel.
Ja.
Oder Amerikaner.
Ja, ja.
Also ich war ja nur in China und da habe ich das ja gemerkt. Also da hat mich weder jemand angerempelt, noch war da jemand unfreundlich zu mir und ich habe auch nicht gesehen, dass da irgendjemand zu einem anderen, also die haben eine ganz andere Art und Weise miteinander zu leben. Der erste Tag in Amerika, wo wir über die Straße gegangen sind, wurde ich von, weiß ich, geführt 40 Leuten angerempelt und von Frau und Mann, also
ja, und du hast auch voll böse Blicke abbekommen. Also weißt du noch, wo wir in New York waren und dieser große, breite Mann an uns vorbeigelaufen und uns so böse angeguckt hat, weil wir Touris mit unserer Kamera da lang gelaufen sind.
Ja, den habe ich auch gefilmt.
Ja, ja.
Wobei wir es später gesehen haben auf, beim Video, dass er
uns, der uns so anguckt.
Dass der uns richtig böse angeguckt hat, wo ich auch dachte, ich sehe, ist denn ein Problem?
Naja, so unterschiedlich sind die Kulturen. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben mehrere Taxifahrer über ähnliche Geschichten berichtet, dass Menschen eingestiegen sind, irgendwo hin wollten, gefahren wurde. Und in Japan ist es so, dass die Taxis wohl per GPS ausgerüstet sind und dadurch alle Fahrten auch aufgezeichnet wurden. Und diese Taxifahrer, die dann berichtet haben, ich bin von A nach B diese Strecke mit einem Mann gefahren, konnten wirklich per GPS nachgewiesen werden, dass diese Fahrten auch tatsächlich stattgefunden haben.
Und was ich noch dazu sagen möchte, das sind ja Taxifahrer aus der Umgebung. Das heißt, es sind jetzt nicht Betroffene von der Katastrophe gewesen.
Nee, die am Rand dieses Gebietes irgendwie tätig waren, ja.
So, das heißt, die sind ja schwerer mental belastet oder traumatisiert als jemand, der jetzt, weiß ich nicht, in einem Wohnhaus war und von oben gesehen hat, wie einfach seine Stadt, in der er lebt, weggeschwommen wird. Weggeschwommen wird, weggeschwemmt wird?
Weggeschwemmt wird. Es war dann ja so, dass diese Menschen, Schrägstrich Geister, wie auch immer, ja, dann auf einmal verschwunden waren, somit diese Fahrten auch nicht bezahlt wurden. Und was natürlich dann sich ja, für die Taxifahrer, die haben ja Benzin verbraucht und alles, ne? Also die mussten ja irgendwie diese Fahrten bezahlen an das Taxiunternehmen auch. Ich glaube, da muss man ja immer irgendwie auch ein Sümmchen abdrücken irgendwie, ne? Also man nimmt es ja nicht zu 100% ein. Auf jeden Fall haben sie diese ganzen Fahrten dann natürlich selbst gezahlt oder mussten sie selbst zahlen. Sie haben es aber auch selbst gezahlt. Und dann ist das halt auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, welcher Taxifahrer fährt irgendwelche in Anführungsstrichen unsinnigen Fahrten und zahlt dann selbst seine Fahrten. Der will ja Geld verdienen. Also es muss tatsächlich ja jemand im Taxi gesessen haben, der von A nach B wollte und dann am Ende der Taxifahrer halt blöd dastand, weil diese Person auf einmal weg war. Warum sollte man sich sowas ausdenken? Warum sollte man extra Fahrten selbst aus eigener Tasche zahlen, nur um irgendwelche Geschichten zu erzählen?
Eben, und gerade als Taxifahrer bist du jetzt nicht Multimillionär, dem das nicht juckt, dass er jetzt zum Beispiel 30 Euro durch die lange Fahrt verloren hat oder so.
Weißt du, was ich meine? Ja, teils waren es wohl auch hohe Summen, weil es lange Strecken waren.
Ja, ja.
Weil, wenn man jetzt von dem Gedanken ausgeht, dass es wirklich diese Tsunami-Geister gab, kann man sich ja mal überlegen, dass das vielleicht ein verunglückter Mensch war, wo die Seele, der Geist noch auf der Welt war und der selbst noch nicht gemerkt hat, dass er tot ist, sich mit diesem Taxi nach Hause in sein zu seiner Familie bringen lassen wollte.
Kann ja sein, dass er auch in dem Ort, wo es passiert ist, gearbeitet hat.
Genau, und dann halt wieder nach Hause wollte.
Pendlermäßig.
Und diese Seele, der Geist damit noch nicht zurechtkam, dass das
du, das ist alles möglich. Dann wollte ich noch kurz das Ding ist, weil du gesagt hast, dass die sich das ja nicht ausdenken und dann selbst diese Taxifahrt bezahlen sozusagen und Minus machen, weil Benzinverbrauch, das Auto wird abgenutzt, die Reifen werden abgenutzt und so, ne, durch lange Strecken und hast du nicht gesehen und die Bremsen und weiß ich nicht was, muss man ja immer dazu berechnen, ne, dass ein Auto sich auch abnutzt.
Ja.
Und es ist ja auch dann schon wieder schwer zu verstehen oder glaubhaft, dass jetzt irgendeiner auf die Idee kommt zu sagen, ey, ich habe voll die geile Idee, wie wir ins Fernsehen und in die Medien kommen. Wir machen einfach Taxifahrten, verdienen aber kein Geld daran und sagen einfach, wir haben Geister transportiert. Weißt du, wer macht denn da mit? Also wenn ich in so einem Taxiverein oder weiß ich, wie das heißt, wäre und da kommt einer und sagt, du Olli, pass mal auf, ich habe eine geile Idee, wie wir berühmt werden, wir machen das so und so und das ziehen wir jetzt einfach mal so ein paar Tage durch, dann würde ich auch sagen, nee. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das klingt ja auch irgendwie, warum sollten die das erzählen? Und wie gesagt, und gerade diese Kultur und so, kann ich mir das einfach halt nicht vorstellen, dass die so eine Nummer abziehen.
Genau, also wäre auch gegen mein Bild.
Weil die ja auch gerade da in diesem asiatischen Raum sind, die ja auch gerade so mit Geistern und ich bin verflucht und so, da ist es ja extrem,
ja,
dass sie daran glauben und Angst davor haben sozusagen und das halt nicht machen. Und wegen Buddhismus bist du ja auch daran, so wie du dich in deinem Leben benommen hast, das wird dir dann gewertet und so wirst du dann wiedergeboren. Also wenn ihr zum Beispiel...
Ja.
ein schlechtes Leben hattest oder
ein, was oder ein schlechter Leben? Mensch, in ein Anführungsstrichen war es, der viel...
Dann kommst du als, wirst du als Ratte wiedergeboren oder ja. als Schwein oder keine Ahnung, ja. so weißt du?
Genau, also eine andere Geschichte war dann noch, dass auch ein Mann beim Taxifahrer war, hat sich in das Taxi gesetzt hat und sagte, ja, ich weiß gar nicht, wohin ich eigentlich will. Der schien total verwirrt und der Taxifahrer hatte so das Gefühl, dass der Mann irgendwie durch ihn hindurch schaut, also ihn so gar nicht richtig wahrnimmt, er gar nicht richtig anwesend ist. Er sagte auch, er weiß gar nicht, wo er ist und was los ist. Und dann wollte der Taxifahrer diesen Fahrgast auch wieder aus dem Auto rausholen, weil ihm das unheimlich vorkam und er irgendwie dachte, nee, den nehme ich nicht mit. Dann war der auch auf einmal weg. Also nur diese kurze Sequenz, dass der in dem Taxi saß, gesagt hat, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, das sind so, diese Art von Geschichten gab es halt sehr viel. Auch kamen, und jetzt kommen wir zu dem, was du schon gesagt hattest, Mönche nach in dieses Gebiet, nach diesem Tsunami, nach der Tsunami-Katastrophe, um einfach den Menschen, den Anwohnern, die überlebt haben, beizustehen, denen zu helfen, denen ja geistlich wahrscheinlich auch wieder aufzupäppeln. Wie sagt man? Ja, also, ne? Ist ja ein traumatisches Erlebnis.
Ja.
Da gibt es ja auch diese posttraumatische Belastungsstörung nach solchen Katastrophen und so. Und diese Mönche haben auch von Geistern berichtet, die die Menschen kontaktiert haben in diesen Trümmern, während man diese Trümmern weggeräumt hat. Da gab es zum Beispiel einen Mann, der auf einer Straße auf und ab ging und der irgendwie auch wie so eine verirrte Seele aussah, der ja nicht richtig anwesend wirkte. Und wo man diesen Mann dann angesprochen hat, meinte der auch, er weiß nicht, was los ist. Er ist irgendwie auf dem Meeresgrund, also dieser Mann dachte wirklich, er wäre unter Wasser. Er hat irgendwie das Gefühl, dass er tot ist. Aber es ist ja faszinierend, wie diese Mönche oder ein lebender Mensch mit einem toten Menschen sprechen kann und es so wahrnehmen kann, dass er sagt, er ist verwirrt, er weiß nicht, was los ist, er weiß nur, dass es sich anfühlt, als ob ich auf dem Meeresgrund bin. Also
und ganz ehrlich, wenn, gut, ein Mönch ist ja auch ein Mensch, ich rede jetzt davon, wenn jetzt ein ganz normaler Mensch kein großartig Gläubiger oder der sich jetzt ein Kloster angeschlossen hat, jetzt sowas erzählt mit, ja, ich habe hier mit Geistern gesprochen und sowas, dann könnte man ja ihm theoretischerweise Sensationsgeilheit nachwerfen oder
ja,
vorwerfen.
Ja, aber wie du schon sagst, diese Kultur ist halt, glaube ich, so nicht.
Deswegen, und aber selbst wenn es da so ein paar Ausnahmen geben sollte, glaube ich persönlich, dass ein Mönch sowas niemals machen würde. Weil die leben ja nicht für sich, in dem Sinne, die leben ja nur für den Glauben. Die machen ja nichts anderes, als anderen zu helfen und im Kloster zu sitzen und zu beten und zu meditieren. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Der eine oder andere mag vielleicht auch ein bisschen gerne Schnaps trinken. Nur, die machen ja, also, die haben daran ja gar kein Interesse. Guck dir die Klamotten an, die sind jetzt nicht, dass die sagen, boah, ich muss jetzt voll berühmt werden, damit ich mir die neue Gucci-Handtasche kaufen kann, weißt du? Also,
ja, nee.
Das ist so.
Die leben ihren Glauben einfach, das ist das, was für die zählt und.
Genau.
Ja.
Deswegen glaube ich halt nicht, warum sollte sich ein Mönch sowas ausdenken? Und vor allen Dingen haben es ja viele, also mehrere Mönche haben ja was berichtet. Das finde ich ja so krass. Das würden die halt nicht machen. Die sagen ja nicht, los Leute, wir gehen auf Promotion-Tour für unser Kloster, damit da mehr Leute hinkommen und gehen jetzt einfach dahin und erzählen, ja, wir haben mit Geistern gesprochen. Das ist halt so, nee.
Genau. Dann gab es noch eine andere Geschichte über ein Mädchen, das so circa 8 Jahre alt war wohl, was alleine vor einem Haus oder vor einem in Trümmern liegenden Haus saß. Und es weinte ganz bitterlich und schreite auch und schreite nach seinen Eltern. Und aber die Eltern hörten das irgendwie nicht. Die Eltern waren wohl in dem Haus, in den Trümmern und versuchten da die Trümmer wegzuräumen. Und das Mädchen saß da und die Eltern haben es aber nicht wahrgenommen. Die haben das überhaupt nicht gehört. Und da ist es wohl so gewesen, dass das Mädchen dann diesem Mann sagte, der da hinkam und das Mädchen gefragt hat, was denn los sei und warum die Eltern denn da im Haus sind, sagte das Mädchen nur, dass sie selbst in der Küche unter dem Wasser ist und sie dann irgendwie einen letzten Blick noch auf ihre Eltern erhaschte und dann war sie irgendwie weg. Und so hat sie sozusagen aus ihrem Dahingehen der Seele noch irgendwie versucht, diesem Mann mitzuteilen, wo sie sich befindet in dem Haus. Dieser Mann hat dann diese Eltern angesprochen, die da in dem Haus die Trümmern weggeräumt haben und meinte nur, guckt mal da in der Küche, da die steht unter Wasser und da in dem Wasser ist eure Tochter. Und dann haben sie tatsächlich wohl auch die Leiche da gefunden.
Und haben die Mönche nicht auch denen denn gesagt, den nennen wir sie jetzt Geister, dass sie tot sind und dass sie gehen können?
Das weiß ich nicht.
Sie haben doch, ich habe da irgendwas gelesen, dass so, dass sie dann mit denen, wenn sie mit denen gesprochen haben, waren die halt verwirrt und wie das Mädchen, was gesagt hat, ich bin hier in der Küche unter Wasser und so und war panisch, dass wohl die Mönche dann auch gesagt hat, es ist alles okay, es ist alles gut, du kannst gehen.
Ah, okay.
Du kannst weitergehen.
Die Ruhe finden jetzt.
Ja,
sozusagen.
Genau so in dem Sinne, dass man. Was wiederum ganz interessant ist, das heißt, denn wenn es dann alles so passiert ist, dass es vielleicht doch nicht vorbei ist nach dem Leben hier jetzt gerade, weißt du, dass du weitergehst.
Ja, vielleicht hast du auch noch eine Chance, also jetzt bezogen auf so eine Katastrophe, dass man irgendwie deinen Leichnam findet, dass du halt wirklich nach dem Kulturglauben da beerdigt werden kannst oder davon gehen kannst.
Naja, die Buddhisten, es gibt ja verschiedene Bestattungen, ne? Es gibt ja auch noch ein paar Bestattungen, die illegal sind. Es gibt aber auch noch Regionen, wo das erlaubt ist. Es gibt zum Beispiel auch die Himmelsbestattung. Und da wirst du dann hoch oben auf den Berg gebracht. Und dann lässt man dich da und dann wirst du von Geiern.
Woher weißt du denn das?
Weil ich in Tibet war.
Und da wurde dir das erklärt von dem Guide?
Da haben wir das von Weitem sogar gesehen.
Wie? Wie ganz, Geier sich auf eine Leiche gestürzt haben?
Wir haben zum Glück die Leiche nicht gesehen, nur wir waren halt irgendwo Himalaya, das ist da ja alles die Gegend. Und dann hat uns ja einer halt erzählt, der hat uns erzählt, dass es vor ein paar Tagen, schon vor ein paar Tagen war, das wir haben es nicht gesehen, nee, Quatsch. Und da waren wir halt, und da hat uns halt der Reiseführer halt erzählt, dass es halt hier noch gemacht wird, in Lhasa, also die Hauptstadt von Tibet. Und da kann man das noch machen. Das ist halt so, glaube ich, ganz Starkgläubige oder sowas. Und dann ist es irgendwie was, dass du halt dem Himmel so nah bist, wie es geht. Deswegen kommst du hoch auf den Berg und deine Angehörigen tragen dich da auch hoch. Das dauert auch teilweise, weiß ich nicht, 2 Tage oder so, bis du da oben bist. Würde ich voll crazy finden, wenn ich da irgendwie ein Familienmitglied, der tot ist, nach oben auf den Berg trage. Aber ist ja eine andere Kultur. Und dann wirst du halt da den... Du gibst dein Leben, also deinen Körper gibst du dem anderen Leben wieder.
Ja,
also den Geiern
okay.
zum Essen, weißt du, dass die was zum Essen haben.
Das Ach heißt, so,
du schenkst,
Nahrungskette mäßig.
Naja, du schenkst halt deine Überreste in anderem Leben. Also du verlässt dein Leben und schenkst es jemand anderen sozusagen. Und dem sind es halt Geier, die das dann halt dich aufessen.
Boah, wow.
Voll gruselig.
Ja. Genau, dann haben wir noch eine Geschichte über eine Mutter und 2 Töchter, die auch in ihrem Haus irgendwie im Wasser eingeschlossen waren. Und es stieg immer mehr und sie kamen aber natürlich durch die Wassermenge auch nicht mehr zur Tür. Deswegen war es irgendwie schwierig, da rauszukommen. Der Vater war arbeiten irgendwo anders und also während der Katastrophe nicht mit anwesend in dem Haus. Dann haben sie aber, wo sie sich in der Küche befanden, sie sind irgendwie in die Küche gekommen, die Stimme des Vaters gehört, der von oben irgendwie zu ihnen sprach. Ich weiß nicht, genau wie, aber da muss irgendwie das Dach oder irgendwas gewesen sein. Auf jeden Fall haben sie ein, es wird berichtet, so ein Oberlicht gesehen. Also weiß ich nicht, ob jetzt irgendwie da ein Fenster war oder und da schien die Sonne durch oder ob der Vater dieses Oberlicht erzeugt hat. Auf jeden Fall, der Vater war dann irgendwie wohl auf dem Dach und sie haben den Vater wirklich gehört, wie er zu denen sprach. Und dann konnten sie sich vor dem Wasser halt retten, weil sie Richtung dieses Lichtes gegangen sind und irgendwie dann aus diesem Haus rausgekommen waren und dann oben auf dem Dach des Hauses standen. Aber da war kein Vater, der war einfach nicht da. Es sagen aber alle drei, dass sie ihn mit klaren Worten gehört haben und dass es ihr Vater war und dass er sie sozusagen, ja, ihnen geholfen hat, aus diesem Haus, aus den Wassermengen rauszukommen.
Hat er nicht auch die Glas, also die, das war doch ein Glasfenster und das hat er doch eingetreten.
Ach so, das kann auch sein, ja.
Er hat die, das war eine
Glas. Ich weiß es nicht mehr genau.
Das war eine Glas, also ja, ein Fenster oben einfach an der Decke und der Vater hat das eingetreten und hat denen dann gesagt, kommt hier hoch raus, wartet bis das Wasser steigt, weil die sind ja im Haus und das Wasser kommt und du kommst ja dann, wirst ja nach oben.
Mit nach oben,
ja. Und dann konnten die halt oben aus dem Fenster sozusagen rausklettern. Und dann, wie du gesagt hast, war keiner auf dem Dach. Also der Vater
genau.
war nicht auf dem Dach.
Dann standen die drei da oben und der Vater war aber nicht da. Es war dann noch ein glücklicher Zufall. Da kam dann gerade ein Ruderboot irgendwie angeschwemmt. Die Mutter sprang dann ins Wasser vom Dach und schwamm zu diesem Ruderboot. Und da war dann irgendwie ein Paddel war auch noch mit drin. Und so konnten sie sich auch von dem Haus retten. Und ja, haben es überlebt. Der Vater wurde tatsächlich gefunden und zwar ertrunken in seinem Auto. Also der muss von seiner Arbeitsstelle, was im Nachbardorf oder so zum Beispiel war, halt nachdem er gehört hat, dass dass die Katastrophe da passiert ist, ins Auto gegangen, wollte zu seiner Familie fahren und ist dann auf dem Weg ertrunken in seinem eigenen Auto. Er hat also seine Familie nie erreicht. Und ja, das ist halt auch so eine unerklärliche Sache, wie man da jetzt sich das erklärt, dass diese Familie gerettet wurde und ihren eigenen Vater, Mann gehört hat, aber der gar nicht da war, sondern der schon längst leider tot im Auto lag, meilenweit entfernt.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hast du denn nochmal die Möglichkeit, irgendetwas, so eine Heldentat nochmal zu machen, weißt du? Dass du so jetzt nochmal, du hast nochmal so eine Chance, irgendwas Großes zu machen.
Ja. Irgendwie entweder dich selbst. Ja, wer weiß. Es ist auf jeden Fall nicht zu erklären. Dann gab es in dem Gebiet ja sehr viele Einsatzkräfte auch, also die Straßen frei gemacht haben, die Trümmern weggeräumt haben. Und da gibt es eine Geschichte über zwei Soldaten, die einen Mann am Ende einer Straße gesehen haben. Und dieser Mann winkte den beiden zu und die guckten sich beide schon an und wollten sich gegenseitig bestätigen, ob sie auch diesen Mann sehen. Und beide haben diesen Mann tatsächlich gesehen, der winkte, der winkte. Und sie liefen dann diesem Mann entgegen, kamen immer näher an diesen Mann heran und umso näher sie kamen, umso transparenter wurde diese Gestalt, der Mann, der Körper, wie auch immer.
Das muss auch funky aussehen, ne?
Also, ja.
Ich glaube, der hat sie so hergewunken, so kommt mal
genau,
her.
Genau, genau.
Und dann stell mir vor, du machst es und denkst ja, in dem Moment würdest du ja sagen, okay, vielleicht braucht der meine Hilfe oder da ist jemand eingequetscht oder weiß ich nicht, weißt du?
Ja.
Und dann kommst du da hin und denkst dir so, umso näher ich dem komme, umso mehr kann ich durch den durchgucken? Was
genau.
Denn los?
Sie berieten sich dann auch, während sie diesem Mann immer näher kamen, sag mal, siehst du das auch, dass der irgendwie immer transparenter wird? Und der andere Soldat, ja, ich sehe das auch. Und dann waren die so, wie kann denn sowas sein? Und wo sie dann da ankamen, an dem Punkt, wo sie diesen Mann gesehen haben, war der Mann verschwunden. Er war weg. Und das fanden die natürlich beängstigend, aber dann hörten sie irgendein Klopfen an der Stelle, wo dieser Mann stand. Und da war halt auch ein Haus, was in Trümmern lag. Und sie hatten sich dann auch beratschlagt, hörst du auch das Klopfen? Ja, ich höre auch das Klopfen. Auf einmal hörten sie auch das Wort Hilfe. Und dann fingen sie an, da diese Trümmern wegzuräumen. Und sie haben tatsächlich einen Überlebenden, einen jungen Mann geborgen, der da eingeschlossen war und dann zu denen gleich sagte, mein Opa ist da aber noch. Sie fanden den Opa des jungen Mannes auch, aber es war der leblose Körper des Opas. Und das schien dann, also wo sie ihn angeguckt haben und das erkannt haben, wie er aussieht, war halt vergleichbar mit diesem Mann, der da immer transparenter wurde, der an der Stelle stand, der gewunken hat.
Irgendwie auch voll schön, ne?
Ja klar, der Opa hat sich da mit seiner letzten Seelenenergie hingestellt, um seinen Enkel zu retten.
Vielleicht wird dir da so eine Frage gestellt, weißt du, so im Sinne von, okay, du kannst entweder unendlich lange auf der Erde wandern und keiner sieht dich, oder du hast jetzt einmal die Chance, andere zu retten.
Oh.
Und sobald das erledigt ist, bist du weg.
Dann bist du wirklich tot.
Dann bist du tot, dann bist du weg, dann bist du auch nicht mehr hier, kannst du hier nicht mehr rumwandern und deine Familie und Angehörigen angucken, dann bist du einfach, dann bist du weg. Das ist deine Chance. Das ist
irgendwie auch eine schöne Chance und schön, dass Menschen dann sowas wahrnehmen, dass sie ihre Angehörigen sozusagen retten, weil der junge Mann, also der Enkel, wäre ja unter den Trümmern
wahrscheinlich
gestorben, wenn die den nicht gefunden hätten. Das sind auf jeden Fall, und so eine Art von Geschichten gibt es viele, die berichtet wurden. Es gibt so eine ähnlichen Geschichten auch von anderen Tsunamis, die, nicht von anderen Tsunamis. Das ist jetzt so, bei diesem 2011-Tsunami war es wirklich so, dass es von keinem anderen solche Geschichten gibt, wo man sich auch wieder die Frage stellen kann, warum gibt es gerade bei diesem Tsunami so eine Geschichten und bei anderen nicht? Liegt es an dem Ort? Liegt es an der Entwicklung oder an dem Aufbauen der Welle? Was ist da passiert? Wieso, weshalb, warum? Warum können aus dieser Region diese verlorenen Seelen oder sterbenden Seelen noch anderen irgendwie versuchen zu helfen? Und da gibt es verschiedene Theorien zu, wo auch die Wissenschaftler sich rangesetzt haben und sich was dazu überlegt haben. Und da kommen wir auf die Tradition oder auf die Kultur, was du schon ansprachst. Also dieser Tsunami da 2011 in Japan, der hat in einem Gebiet stattgefunden im Nordosten Japans. Und da ist es so, dass die Menschen sehr viel nach alten Traditionen leben und ihre Ahnenverehrung sehr stark ist. Und dieses Ritual der Verabschiedung, wenn ein Mensch von der Welt geht, ist wohl sehr stark verankert. Also da gibt es ganz krasse Abfolgen und wie das halt so alles stattfindet. Und vielleicht ist es deshalb so, dass da wirklich diese Seelen irgendwie verstärkt aufgetaucht sind nochmal, um sich ihren Lieben nochmal zu zeigen oder um Hilfe zu holen, dass andere weiterleben können.
Wäre doch was Schönes.
Wäre auf jeden Fall was Schönes, ja. Es gibt zu diesem Thema auch eine Dokumentation. Dieser Journalist, der diese ganzen Geschichten aufgenommen hat oder sich angehört hat und viel darum gereist ist und viele Menschen interviewt hat, der hat eine Doku darüber gemacht, die Tsunami Ghosts.
Ich glaube, das gibt auch auf dem Streaming-Portal mit dem N, was diesen Sound macht. Ich glaube, da gibt es diese Dokumentation.
Ah, ja. Hätten wir eigentlich mal gucken können.
Hätten wir gucken können. Theoretisch.
Theoretisch. Wir sind anders an Informationen rangekommen.
Wir haben unsere Informanten und unsere Quellen.
Genau. ja, also ich weiß nicht. Ist das jetzt ein traumatisches Trugbild, was uns die Psyche da bringt? Ich meine, so ein Tsunami, will man sich gar nicht vorstellen, will man nicht miterleben. Nee. Wasser kann ja sehr oder hat eine immense Macht auf jeden Fall. Mhm. Und
ich kann dir ja gerne sagen, was ich dazu denke, wo ich so mein, das heißt jetzt Problem, so möchte ich das nicht sagen, wieso ich nicht denke, dass das ausgedacht ist, weil ich habe immer ein Problem damit, wenn es mehrere Menschen oder viele Menschen behaupten, die halt keinen Grund haben, sich das auszudenken. Also, weißt du, gerade mit den Taxifahrern, das beißt sich für mich. Warum sollten die da sagen, okay, scheiß drauf, wir sind 20 Leute, wir verdienen jetzt einfach kein Geld für 5 Tage, damit wir sagen können, wir haben Geister transportiert.
Ja, und wenn es mehrere Menschen berichten, ähnliche Sachen, wo man halt auch nachgewiesen hat, die halt nicht in Kontakt miteinander standen, die aus verschiedenen Ecken kommen, aus verschiedenen Familien oder so, wo man weiß, okay, das ist keine Gruppe, die sich jetzt irgendwie...
Ja, vor allen Dingen ganz ehrlich, sorry, dass ich da jetzt eingrätsche, wenn sowas passiert, sowas Schlimmes, ey, dann hast du Besseres zu tun, als jetzt zum Nachbarhaus zu schwimmen und zu sagen, ey Leute, wenn hier Reporter kommen, erzählen wir, dass wir unsere Verwandten, die tot sind, dass wir mit denen geredet haben als Geistern. Ja. Voll geil, lass mal machen. Ja. Da kommst du nicht auf die Idee. Verstehst du, was ich meine?
Nein, du bist ja in so einer traumatischen Lage, dass du, ich glaube, da denkt man gar nicht daran, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Ich denke mir jetzt eine Geschichte aus.
Eben.
Ne? Da hast du ja andere Sorgen. Du hast alles verloren in deinem Leben, alles.
Da müsste man echt mal mit so Psychologen, weißt du?
Das ist ein sehr spannendes Thema, ja.
Dass du da so einen Psychologen mal zu Rate ziehst und den einfach fragst, kann sowas passieren, dass es halt auch bei 50 Menschen so ist und nicht nur bei 3. Weißt du, was ich meine? Dass jetzt so eine halbe Ortschaft irgendwie sagt, ja, wir haben Geister gesehen und die haben uns gesagt, wo unsere Familien sind und hast du nicht gesehen? Und also...
Ja, es gibt ja auf der ganzen Welt unabhängig von Katastrophen Geistergeschichten oder Geistersichtungen, wo Menschen sagen, ich habe da irgendwas Übernatürliches gesehen. Also ich glaube schon, dass es sowas gibt.
Ja, warum nicht? Ich könnte mir das auch vorstellen.
Gut, mit dieser Aussage oder mit dieser These, was denkt ihr? Denkt ihr auch, das gibt Geister Übernatürliches?
Mhm. Fleißig kommentieren, liked und folgt uns. Und
hab ich auch gerade gedacht.
Abonniert uns, ja.
Genau.
Ja, dann wünschen wir euch einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Abend, schöne Mittagspause, viel Spaß auf der Arbeit oder auch gute Nacht, schlaf gut.
Oh Gott, hoffentlich bitte nicht mit Geistergeschichten.
Ja, das könnte für diejenigen, die uns zum Einschlafen hören, könnte das jetzt ein bisschen gruselig gewesen sein. Oder auch ein bisschen,
dass viel Spaß sagen, cool, beim Träumen.
Ja, in der Hoffnung, ihr habt jetzt keinen Geistertraum.
Gut, dann macht's mal gut, ihr Lieben.
Bleibt gesund.
Bye, bye.